On Air, das Podcast-Format des RSB. Die lautische Wochenshow mit Rückblick und Ausblick, vor allem aber aktuellen Infos als Anregungen und Hinweisen zu Angeboten für dich und deinen Verein. Er kennt den Sport in der Region und vor allem die Geschichten dahinter, gefühlt so gut wie kein zweiter. Als langjähriger Reporter, Moderator und Marketingchef der Neuen Presse hat er unter anderem das sportliche Geschehen der Region begleitet und der Bevölkerung näher gebracht. Nicht zuletzt die NP Sportgala ist von und durch ihn geprägt, von der er zumindest auf der Bühne sich dieses Jahr verabschiedet hat. Ich begrüße und freue mich sehr, dass er heute hier ist und ein wenig preisgibt von seinen Plänen nach seiner aktiven Zeit, die in den kommenden 3 Jahren auslaufen wird, was man sich von dem Unruheherd gar nicht vorstellen kann. Hier ist Mr. NP. Ich sage herzlich willkommen, Christoph Danowski.
Hallo. Christoph. Herzlichen Dank und vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Christoph, erste Frage, bist du ein Kind der Region Hannover? Kommst du von hier?
Nein, ich bin Göttinger. Sohn eines Pastors, der in Göttingen seine erste Pfarrstelle hatte und bin relativ viel umgezogen, schon 4-mal in meinen ersten 20 Jahren und bin dann immer weiter nach Hannover rangerückt, über Göttingen, Nordheim, bin ich in Hannover-Limmer gelandet, dort war mein Vater Superintendent und bin dann mit 18, 19 in die Stadtmitte gekommen, da wurde mein Vater Stadtsuperintendent und wir haben in der Waterloo-Straße direkt neben dem Waterloo-Biergarten gewohnt.
Ah, sehr schön. Da war meine Chefin zuerst auch mit mir, als ich hier angefangen hatte. Ich habe vorher noch nie ein Altbierbowle getrunken, aber ich muss sagen, dass es mir sehr geschmeckt hat. Christoph, der Sport in der Region und du, ihr habt ja schon eine längere Geschichte. Wie habt ihr euch gesucht und gefunden? Wer hat den ersten Schritt gemacht?
Also ich war immer schon relativ sportaffin, auch wenn ich nichts besonders gut konnte, bis heute leider nicht. Ich habe sehr, sehr viel Sport ausprobiert, geritten während der Uni. Tatsächlich gab es einen Uni-Reitkurs. Ich habe gefochten. Ich war im Ratsgymnasium. Dort war die Landestrainerin Sportlehrerin. Und wir haben dann am Olympiastützpunkt dort Fechten gemacht. Dort sind auch einige wirklich gute Fechter hervorgegangen. Ich habe Fußball gespielt und Volleyball und habe sehr langjährig im Sportverein, beim ersten Jugendsportverein Hannover, Tischtennis gespielt bis in die Kreisliga, in den Bezirk hoch. Und als ich zur Neuen Presse kam, war die erste Stelle, die frei wurde, die Stelle des einen Sportredakteurs. Und die habe ich sehr gerne ergriffen in einer sehr frühen Zeit für den Sport in Hannover. Und mich habe ich dann gleich die ersten Kolumnen gegründet und habe mich in der Sportredaktion sehr wohl gefühlt und habe mich um ganz viele Sportarten gekümmert, außer Fußball.
Du meintest ja gerade, Fußball hättest du auf jeden Fall damals auch schon gespielt. Meine nächste Frage, wofür schlägt dein Herz tatsächlich als Sportart? Also du hast einige Sportarten eben schon aufgezählt. Gibt es eine Sportart, die du mal gerne ausprobieren möchtest? Also wo du schon so dein Auge drauf geworfen hast, aber es noch nie zeitlich geschafft hast?
Es gibt Sportarten und Sporte, die ich sehr, sehr bewundere. Turnen gehört dazu. Ich habe mich schon seit vielen Jahren um Turnen gekümmert, auch als Sportredakteur, und habe das Feuerwerk der Turnkunst eigentlich von der ersten Stunde an begleiten dürfen und habe deshalb sehr, sehr viel Turner kennengelernt, porträtiert. Ich bin mit einigen auch einigermaßen gut befreundet, ob das Sergej Pfeiffer oder Andreas Toba oder Ralf Büchner sind, und finde, dass die für uns als Gesellschaft immer zu sehr unterm Radar sind. Die verdienen zu wenig, die können so tolle Dinge, die viele andere Sportler, die viel mehr verdienen, nicht können. Aber Emotionen kann bei mir leider doch nur der Fußball und Hannover 96 hervorrufen. Ich bin sehr, sehr gerne bei den Recken und gucke mir die Spiele sehr gerne an und bin mit sehr vielen Spielern in gutem Kontakt. Aber wenn die Recken gegen Wetzlar gewinnen oder verlieren, berührt das mein Herz nicht so, als wenn Hannover 96 gegen Elversberg 0-0 spielt.
Selbst auch nicht, wenn die Recken gegen Kiel zum Beispiel spielen würden und in der letzten Sekunde, wie jetzt gerade, den Ausgleich bekommen leider und dann noch einen Punkt retten sozusagen in der letzten Sekunde?
Ich glaube, sagen zu können, dass das für die allermeisten gilt. Im Sportlerherz ist eigentlich nur Platz für einen Verein. Ich bin wirklich ein großer Recken-Fan, aber ärgern oder besonders freuen kann ich mich eigentlich tatsächlich nur, und das seit Kindesbeinen an, über Erfolge oder Misserfolge von Hannover 96. Es tut mir manchmal selber weh.
Ich habe es probiert. Ich bin Handballer. Ich habe es probiert. Zumindest kann ich das sagen. Christoph, du hast über Jahre hinweg die Sportschuhe geschnürt und bist zusammen mit Prominenten laufen gegangen. Hast dadurch dann auch deren Laufstrecke kennengelernt und hast die Prominenten dann auch den Menschen näher gebracht hier in der Region. Gibt es
erstmal die Frage, läufst du noch? Ist das, schnürst du noch deine Schuhe zum Laufen?
Ja.
Ja. Und wo ist denn deine persönliche Laufstrecke, deine Lieblingslaufstrecke?
Ich hatte ja vorher erzählt, dass ich viele Mannschaftssportarten ausprobiert habe. Das war leider vorbei, als ich Sportredakteur wurde. Ich konnte beispielsweise den Wettkampfbetrieb beim Tischtennis nicht mehr halten, weil ich die Termine nicht mehr wahrnehmen konnte. Sportredakteur zu sein, ist doch eine eher ganzheitliche Tätigkeit. Viel abends, viel am Wochenende. Und wollte aber unbedingt weiter Sport treiben. Und da kam mir zugute, dass meine Frau passionierte Marathonläuferin damals schon war. Und ich bin dann einer Betriebssportgruppe der Sparkasse beigetreten, der ich heute noch angehöre, SV Sparkasse Hannover. Und bin dort gelaufen bis zum Marathon. Mein erster Marathon war 2005 auf Hawaii, der zweite 2010 in London. Und habe dann überlegt, dass ich doch eigentlich meinen Beruf und mein Hobby wunderbar verbinden könnte mit einer sogenannten prominenten Runde. Und bin mit am Ende 138 Prominenten gelaufen, 15 Jahre lang, in jedem Monat mit einem. Aussetzen mussten wir nur in der Corona-Zeit, als die Kontaktsperre galt. Sonst habe ich das wirklich auch durchgezogen in Urlaubszeiten. Und es gibt wunderbare Laufstrecken in Hannover. Natürlich bin ich habe es mal ausgerechnet, rund 700 Mal um den Maschsee gelaufen, auch mit den Prominenten. Ich kenne mich auch in der Allenriede ganz gut aus, aber es gibt sehr, sehr schöne Laufstrecken, auch weit außerhalb von Hannover. Ich bin sehr oft mit Prominenten, die dort wohnt, in der Wedemark gelaufen beispielsweise und habe sogar Laufstrecken in der Lüneburger Heide gefunden. Die exotischste, die ich hier gemacht habe, war mit einem Sat.1-Kommentator, der aus Hannover kommt. Dort bin ich um den Reichstag in Berlin gelaufen und der hat mir den Tiergarten dort gezeigt.
Ah, da war ich früher bei der Love Parade. Zumindest das erste Mal. Kommen wir zur kurzen Fragerunde. Frühaufsteher oder Nachteule?
Mittlerweile eher Frühaufsteher. Ich schlafe schlecht.
Okay. Das heißt, du hast früher tatsächlich gerne länger geschafft?
Ja.
Als Student oder schon vorher?
Eigentlich in der Unizeit hat es eigentlich begonnen. Ja, da ist man doch auch regelmäßig abends weg gewesen. Und das wird dann mit der Zeit auch immer weniger. Und jetzt ist es halt so, dass ich jeden zweiten Tag meine Frau morgens um 6.15 Uhr zur Arbeit fahre.
Okay, Lieblingsstadion?
Ja, ich würde schon das alte Niedersachsenstadion nennen, mit dem ich groß geworden bin, aus dem jetzt die heutige Arena hervorgegangen ist. Aber dieser Bau auf dem Schutt des Weltkrieges hat mich damals schon sehr berührt.
Und bester Sportmoment live erlebt? Ever.
Ja, das ist, muss ich leider auf mich zeigen, der Einlauf beim Hawaii-Marathon auf Oahu gewesen am 11. Dezember 2005. Ich hätte nie geglaubt, dass ich das überhaupt schaffe. Und ich hatte genau Power für 42,195 Kilometer und kippte im Ziel um und schaffte es noch nicht mal bis unter die Duschen.
Oh nein. Also bei der Massage warst du auch nicht. Also du
nee, ich bin dann so einen kleinen Berg hochgekrabbelt und habe laut gerufen, hallo, hallo. Und dann hat irgendjemand aus meiner Gruppe, wir waren mit einer sehr großen Gruppe dort, hat mich dann gefunden, hat mir netterweise die Schuhe geöffnet und mich gestützt und zu unserem Treffpunkt geführt.
Stark. Also ich laufe ja auch gerne. Die letzten 5 Jahre, also seit Corona tatsächlich und seitdem meine Söhne geboren sind, leider nicht mehr so viel. Aber ich hoffe, dass es in Zukunft wieder mehr wird. Meine Frage: Wann ist bei dir der Gedanke gereift, tatsächlich auch den Marathon in Angriff zu nehmen? Weil für mich im Kopf ist eigentlich so 10 Kilometer kein Problem und ein Halbmarathon, das ist etwas, was ich auf jeden Fall auch machen werde und das ist etwas, was ich angehe. Wann war bei dir tatsächlich im Kopf Marathon? Das ist es.
Die Laufgruppe, der ich angehöre, hat zu diesen Zeiten zumindest jedes 5. Jahr einen besonderen Event angesteuert. Und als wir jünger waren, war das immer ein Marathon-Event. New York, Berlin, Wien. Und dann kam die Überlegung, mal ganz weit weg zu fliegen. Hawaii ist nochmal etwa 6 Flugstunden von den USA entfernt, liegt näher an Tokio als an den USA. Und als diese Entscheidung gefallen war, wir fliegen nach Hawaii, war das für mich aus der Gruppe heraus die Möglichkeit, dafür zu trainieren. Wir haben dann auch nach Trainingsplänen gearbeitet. Wir haben in der Gruppe gearbeitet. Wir haben den Lauf gemacht, den fast alle machen, die ihren ersten Marathon planen. Das ist der Stein- oder Meerlauf, einmal drumherum. Das sind etwa 36 Kilometer, den Rest schafft man dann auch noch so. Und in der Gruppe zu wissen, dass mit mir etwa 20 Menschen auf ihren ersten Marathon hin trainieren, das hat mir diese Kraft gegeben.
Ja, die Leute habe ich noch nicht gefunden. Mal gucken, vielleicht finde ich.
Allein ist es sehr schwierig.
Vielleicht ist es ja auch Silvia Ulitschka, meine liebe Kollegin, die heute mal Fotos gemacht hat, die mit mir zusammen den Marathon laufen wird. Aber ich
weiß ja nicht, ob sie verwandt ist mit Steffen Ulitschka.
Bist du?
Ja.
Ah, guck mal.
Ich meine, das ist ja nun einer der besten Marathonläufer, die wir haben in Deutschland.
was man heute nebenbei einfach mal in so einer Aufnahme hier erfährt.
Also ich habe den Namen vorhin schon gehört und dachte mir, der ist ja nicht so häufig.
Ja, Uli, da müssen wir wirklich sagen, in den nächsten 5 Jahren trainieren wir für einen Marathon.
Also mehr als 10, da kann ich mich nicht motivieren, dafür zu trainieren.
Aber genau das ist ja mein Problem. Also Halbmarathon ist so etwas, was ich mir vorstellen kann. Aber Uli, wenn doch dein Großcousin der Marathonläufer hier in Deutschland, wir müssen das machen. Das ist doch die Flamme gerade, die angegangen ist.
Ja, bei dir vielleicht, aber bei mir ist da nichts im Kopf.
Okay, danke dir. Also sie ist ein Schritt Wasser.
Das wusste ich nicht. Einer der prominentesten Läufer, die es überhaupt gibt, weil der sich schon so viele Jahre hält. Und der wird auch praktisch in jedem Marathonübertragung wird. Die Pacemaker, also es ist kein Pacemaker, Pacemaker haben ja immer die Aufgabe, das Feld zu treiben. Der ist der persönliche Begleiter von Marathonläufern. Die engagieren den und sagen, Steffen, du läufst vor mir, ich vertraue dir. Und ja, und er sieht tatsächlich ein bisschen ähnlich.
Ja, stark, Mensch. Okay, als Reporter und Moderator hast du viele Menschen und deren Geschichten kennengelernt. Welche Begegnungen haben dich besonders beeindruckt und auch nachhaltig vielleicht geprägt?
Oh, da gibt's ganz, ganz viele. Und ich habe eine ganze Zeit lang die Boxszene betreuen dürfen. Und zwar in der Zeit, als hier in Hannover die ganzen großen Weltmeisterschaftskämpfe waren. Ich habe nahezu alle Boxer persönlich kennengelernt. Beide Klitschkos, auch relativ intensiv. Beide Rocchigianis. Graziano hat ja noch einen Bruder, Ralf Rocchigiani. Und Tiger Michalschewski, Darius Michalschewski aus Polen, habe ich auch begleiten dürfen eine ganze Zeit. Und die Klitschkos sind schon sehr, sehr beeindruckende Menschen gewesen, auch damals. Der eine ist ja jetzt auch Oberbürgermeister von Kiew. Mhm. Aber grundsätzlich begeistern und interessieren mich alle Menschen, die die Fähigkeit haben, über ihre Grenzen oder an ihre Grenzen zu gehen. Ich habe zum Beispiel gestern mit Christian Haupt telefoniert, der mehrfach Ironman-Triathlon-Weltmeister auf Hawaii geworden ist, im Amateurbereich, in der Altersklasse. Und er sagt, er hat die Fähigkeit bei sich entdeckt, sich völlig zu verausgaben. Und ist mittlerweile ein Keynote-Speaker und hält darüber Vorträge in Unternehmen, wie Manager an ihre Leistungsgrenze herangehen können. Und das habe ich tatsächlich beim Marathon mit mir selber auch erlebt. Ich wusste nicht, dass ich das kann. Und seit ich das gemacht habe, habe ich, glaube ich, ein besseres Körpergefühl und weiß auch ganz gut, wie es mir geht, ohne einen Arzt zu fragen.
Wie viel ist Ernährung ein Punkt in der richtigen Vorbereitung und dem sportlichen Ereignis?
Es geht ja auch bei der Gewichtsabnahme nur mit beidem, mit Ernährungsumstellung und mit Sport. Das muss Hand in Hand gehen. Und natürlich ist es so, dass bei einer Marathonvorbereitung jedes Kilo zählt. Vor allen Dingen muss man aber eben auch gucken, wie die Regeneration des Körpers vonstatten geht. Und da ist es ganz hilfreich, wenn man sich professionell Hilfe bedient. Ich habe beispielsweise vorher einen kompletten Check-up gemacht hier im Olympiastützpunkt. Und derjenige, der das gemacht hat, Peter Schneider, der hat mir die Endzeit auf Hawaii um 2 Minuten Differenz vorhergesagt. Und er hat gesagt, wenn es normal läuft, dann läufst du dort eine 4,25. Und wenn ihr aber starke Hitze habt oder gegen, dann läufst du 4,35. Und ich bin tatsächlich 4,38,51 gelaufen. Das fand ich erstaunlich.
Das ist erstaunlich, ja. Wie viel würdest du sagen, ist es der Kopf?
Es ist nur der Kopf. Es ist nur der Kopf. Beispielsweise nach dem Hawaii-Marathon hat mein Körper gesagt, das hast du jetzt geschafft und einen Haken oben gemacht. Und dann bin ich nach London gefahren 5 Jahre später und wollte wieder Marathon laufen. Und ich konnte mich in der Vorbereitung nicht motivieren, das nochmal auf mich zu nehmen und habe dann dort nur eine Kollegin begleitet und bin nicht selber durchgelaufen, weil mein Körper gesagt hat, das haben wir doch schon abgehakt.
Ja.
Und das hat nicht mein Körper gesagt, der hätte mitgespielt, sondern mein Kopf hat das gesagt und der Körper konnte sich da nicht darauf einstellen. Ich glaube tatsächlich, das Mentale ist überragend wichtig.
Gibt es ein Erlebnis, das dir in deiner Rolle als Sportjournalist besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ja, natürlich. Das ist der Tod von Robert Enke, eindeutig. Ich weiß noch hundertprozentig, das ist so ein Erlebnis wie 9-11. Wir kamen vom Laufen, von der Laufeinheit, das war ein Dienstagabend. Wir kamen beim SV Eintracht in die Clubgaststätte herein und die Clubwirtin wusste, dass ich bei der Zeitung bin und kam zu mir und sagte, Christoph, ruf mal schnell bei dir in der Redaktion an, es ist was ganz Schlimmes passiert. Das hatte sie im Radio gehört. Ich habe dann sofort angerufen in der Redaktion und es hieß also, ja, Robert Enke hat sich das Leben genommen, komm rein. Ich hatte Urlaub Und dann haben wir eine Strecke erlebt, wie ich sie noch nie erlebt habe. Wir haben tatsächlich jede Nacht einen Überdruck herstellen müssen, weil uns die Zeitungen förmlich aus der Hand gerissen wurden. Wir haben 4-5 Tage lang mit 6, 8, 10 Sonderseiten berichtet über dieses Thema. Und das emotional für mich Schwierige war, Robert Enke war in den Jahren zuvor 4-mal hintereinander Sportler des Jahres geworden. Ich habe ihn 4-mal hintereinander auf der Bühne der Sportgala neben mir gehabt. Ich habe ihn x-mal vorher und nachher getroffen. Und man bildet sich ja irgendwann ein, man kenne einen Menschen ein bisschen. Und dann bringt er sich um und hat das offensichtlich schon lange geplant. Und wir waren alle fassungslos, weil wir diesen Menschen zu kennen glaubten und kannten ihn doch gar nicht.
Ja, er war ja on top of the edge. Also ich meine, er war in der Nationalmannschaft ja auch gesetzt als Torwart. Und ja, das schwer nachzuvollziehen tatsächlich. Wenn ich jetzt nochmal zurückgehe auf deine Hawaii-Zeit und deine Vorbereitung dazu, da warst du ja auch schon Sportjournalist. Hast du damals, weil du ja gerade meintest, du hast dich untersuchen lassen mit der Ernährung und mit einem Check-up, hast du das auch benutzt und auch in der Zeitung so eine Eigenreportage gebracht?
Nein, und zwar ganz bewusst nicht. Ich war mir so unsicher in mir selber, ob ich das schaffen würde, dass ich dann ungern über mein Scheitern geschrieben hätte, weil ich auch nicht wusste, ob ich diese Strecke mitgehen könnte. Wir haben immerhin einen Trainingsplan gehabt, der uns 63 Kilometer in der Woche vorgeschrieben hat. Einmal 15, einmal 18, einmal 30 und das über 8 Wochen. Das hat beispielsweise bedeutet, dass ich 2-mal bei meinem Sonntagnachmittag tief in der Redaktion eingeschlafen bin, weil ich so kaputt war. Und das wollte ich gerne als meine Privatsache betrachten. Aber letztendlich ist aus dieser Geschichte heraus eben meine prominente Runde entstanden. Und auch das ist ja ganz interessant gewesen, weil ich mit Sicherheit die Hälfte der Leute, mit denen ich gelaufen bin, bis zu Olympiasieger Dieter Baumann, waren deutlich besser als ich. Und deswegen hat diese Serie in der Leserschaft so unglaubliche Wellen ausgelöst, weil man sozusagen immer gesagt hat, guck mal, der kleine Dicke, der kann auch mithalten mit den großen Schlanken. Und ich habe da auch ein Stück weit beweisen wollen, dass letztendlich das ein oder andere Gewicht mehr uns nicht von Sport abhalten sollte.
Definitiv nicht. Also es gibt auch Sportarten für alle. Und das finde ich ja zum Beispiel auch so besonders bei American Football, also dass da auch jeder seinen Platz hat und viele andere Sportarten.
Oder guck dir die Darts-Szene an.
Oder so, ja. Also ich meine, letzten Endes, es ist nur der Wille. Wenn man halt etwas erreichen und bewegen möchte, dann, wie gesagt, der Kopf ist halt der entscheidende Punkt. Du hast sie eben gerade erwähnt, die NP-Sportgala. Wie ist die eigentlich entstanden damals? Kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen?
In den Anfängen war ich tatsächlich nur Sportredakteur und noch nicht Moderator. Man wollte, natürlich hat das ein Vorbild gegeben auch, es gab es glaube ich schon in Hamburg, man wollte unbedingt etwas für die lokale Sportszene tun. Es gab ja damals schon die Wahl zum Sportler des Jahres in Deutschland, wahrscheinlich sogar die schon auch in Niedersachsen, das weiß ich nicht ganz genau. Aber die lokale Sportszene hatte keinen Wettbewerb für sich und die wollten wir auch unbedingt würdigen. Und letztendlich ist die Basis dieser Sportgala, dass wir uns bei den ehrenamtlichen Präsidentinnen und Vereinsvorsitzenden bedanken wollen, denn die sind die Gäste, die wir einladen. Also eingeladen werden die 500 Präsidenten oder Vorstandsvorsitzenden der größten Vereine aus Stadt und Region. Und bei denen wollen wir uns bedanken für ihre ehrenamtliche Tätigkeit und für die ist diese Gala gedacht. Und ich freue mich jedes Mal wieder, dass die das auch für sich so als ihren Jahreshöhepunkt ansehen.
Du bist also sozusagen auch Mann der ersten Stunde, ja?
Ich kann dir sogar noch sagen, wer gewonnen hat damals.
Ja, bitte.
Es war Ruder-Olympiasieger Roland Bahr bei den Männern, Ramona Portwig, Kanukönigin bei den Frauen und die Sportfreunde Rickling sind die Mannschaft des Jahres geworden. Und die gibt's ja gar nicht mehr, weil sie pleite gegangen sind. Damals, glaube ich, von der 4. in die 3. Liga aufgestiegen und eine großartige Mannschaft, die bis zum Morgen gefeiert haben.
Habt ihr damals noch länger gefeiert als heute?
Wir haben die Gala extra schon am Anfang. Sie war am Anfang im Maritimen Hotel, also im Hotel Interconti gegenüber dem Rathaus. Wir sind gleich im 2. Jahr dann ins Theater Ege gegangen und wir haben die Gala immer auf einen Dienstag gelegt. Denn wenn wir sie als auf einen Wochenendtag gelegt hätten, dann wären die Leute bis morgens um 9 geblieben und nicht nur bis 3.
Die NP-Sportgala und auch mit der NP-Sportstiftung, die ja damals auch mit dem Landessportbund und der Niedersächsischen Lotto-Sportstiftung mit gegründet wurde, da habt ihr ja dazu beigetragen, Vereinsprojekte und Sporttalente zu fördern. Zudem, auch aus deiner Initiative heraus, ist es zum Ende der NP-Sportgala-Zeit jetzt zu einem gleichnamigen Ehrenamtspreis auch gekommen, der ins Leben gerufen wurde. Was waren tatsächlich die und deine Beweggründe dafür? das zu machen?
Wir haben sowas schon früher mal gemacht, das nannten wir 1000 Dank. Da hat jemand 1000 Mark bekommen, der sich besonders hervorgetan hat. Und diese Idee ist dann leider wieder irgendwo in der Schublade verschwunden. Und ich wollte sie unbedingt wiederbeleben, weil ich ja auch wusste, wann ich die Sportgalabühne verlassen würde, wollte ich dort gerne etwas fortschreiben, was hoffentlich Zukunft hat. Denn es geht mir nicht um Martin Kind oder um Eike Korsen von den Recken, sondern es geht mir um die Leute, die eigentlich ins Scheinwerferlicht gezwungen werden müssen, weil sie tagtäglich ehrenamtliche Arbeit im Verein machen, kaum Lob bekommen und trotzdem dafür sorgen, dass unser Vereinsleben überhaupt bestehen kann. Das sind die Menschen, die die Brote schmieren bei Turnieren, die die Türen aufschließen, die den Rasen mähen und die die Kinder zu Wettkämpfen fahren. Und genau die suchen wir zusammen mit dem Regionssportbund und dem Stadtsportbund. Und es freut mich sehr, wir haben jetzt drei ausgezeichnet, dass diese drei sich wirklich so gefreut haben und auch die Vereine sich so mitgefreut haben mit ihren ausgezeichneten Ehrenamtlichen.
Ich finde diese Aktion übrigens sehr, sehr schön, weil wir haben auch vor ein paar Jahren mal auf Landessportbundebene Ehrenamt überrascht mit ins Leben gerufen. Und da ist es im Prinzip genau der gleiche Beweggrund, dass man einfach die Leute auch mal in den Vordergrund stellt, die einfach jeden Tag dabei sind, die der Kit sind auch vom Verein, die unglaublich wichtig sind, aber die eigentlich immer in der dritten oder vierten Reihe so sogar manchmal stehen. Manchmal ist es auch der erste Vorsitzende. Das haben wir nicht ausgeschlossen, weil es gibt auch einfach auch viele Vorsitzende oder Präsidenten, Präsidentinnen, Vorständlerinnen. Das muss man einfach mal sagen, die unglaublich viel Zeit investieren und das als zweites Baby sozusagen halt oder als zweite Familie behandeln und gilt natürlich auch größter Respekt. Du hattest ja in diesem Jahr das letzte Mal die Sportgala moderiert. Geht das eigentlich, NP Sportgala, ohne dich? Also wird man dich trotzdem dort sehen, im Zuschauerraum, auf der Aftershow-Party? Inwiefern wird die NP Sportgala der Zukunft aussehen?
Tatsächlich betrete ich normalerweise Plätze und Orte, an denen ich mal moderiert habe und es nicht mehr tue, nicht mehr. Die Sportgala wird eine Ausnahme sein. Wenn ich denn eingeladen werde von der neuen Presse, werde ich mich sicherlich dort ins Publikum setzen. Aber ersetzbar ist selbstverständlich jeder und ich werde in diesem Jahr 60. Und ich habe in meiner Zeit, als ich selber im Sportverein war, Jugendreferenten erlebt, die 73 waren. Und das habe ich damals schon nicht verstanden. Und ich habe mir immer gesagt, wenn ich irgendwann mal eine Grenze erreiche, wo die Menschen, die oben auf der Bühne ausgezeichnet werden, meine Enkel sein könnten, dann ist es Zeit zu gehen. Und jetzt ist es so in etwa gekommen, dass wir oben auf der Bühne teilweise 17, 18, 19-jährige Sportler haben. Ich stehe da mit 60 da vorne und ich finde, jetzt ist ein Generationswechsel angebracht und die Kollegin, die es jetzt nach mir machen wird, ist 32, ist von mir ausgebildet worden und ich bin ganz sicher, dass die Sportgala eine goldene Zukunft hat.
Ja, die Frau Kelz habe ich auch schon kennengelernt und ich muss sagen, dass sie das auch wirklich auf ihre charmante Art sehr gut macht. Doch, das ist auch ein bisschen jugendlicher, ein bisschen anders. Was ich nicht verkehrt finde, ist, ich finde, jeder muss irgendwie so seinen eigenen Stil haben und letzten Endes ist es halt auch das, was da beim Publikum ankommt, Authentizismus. Authentizismus, gibt es das Wort überhaupt?
Ja, ja, das gibt es doch, aber es ist schwierig auszusprechen, ich gebe dir recht.
Ja, also dass sie ist und bei sich bleibt und das macht es ja auch so schön. Warum ist der organisierte Breiten- und Leistungssport und das ehrenamtliche Engagement darin deiner Meinung nach wichtig für die Gesellschaft?
Weil wir auf das Ehrenamt einfach nicht verzichten können und zwar nicht nur aus pekuniären Gründen, also nicht nur, weil die Gesellschaft sich das nicht leisten könnte, sondern weil ich finde, dass Vereine, und ob das jetzt die Freiwillige Feuerwehr ist oder der Vorstand der Marktkirchengemeinde, wo ich mich jetzt seit einem Jahr engagiere, oder eben der Sportverein, war, dass die Keimzelle des gesellschaftlichen Miteinanders ist. Mein halber Freundeskreis rekrutiert sich aus meinem Sportverein. Leute, mit denen ich Sport getrieben habe, sind mir nahe gekommen und sind in meinen Freundeskreis nahtlos übergegangen. Und wenn wir das verlieren, dann geht die Gesellschaft weiter auf dem Weg der Vereinzelung. Wir haben jetzt schon die meisten Single-Haushalte, die es jemals in Deutschland gegeben hat. Und ich finde, wir müssen weiter analog, haptisch zusammenkommen und dürfen uns nicht immer nur virtuell begegnen. Philipp, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mache mir zunehmend Sorgen ums Ehrenamt, denn ich stelle fest, auch in meinem eigenen Umfeld, dass diese Ich-Mentalität, dieser Egoismus immer weiter um sich greift. Und ich glaube, wenn wir das Ehrenamt und die Vereinsstrukturen verlieren, dann wird unsere Gesellschaft etwas ärmer, was wir nirgendwo anders so auffangen können. Und von daher ist so eine Aktion wie der Ehrenarztpreis auch eine Stützungsaktion einer ganzen gesellschaftlichen Ebene.
Absolut. Gebe ich dir absolut recht. Du hast es eben gerade erwähnt, ehrenamtlich bist du mittlerweile bei der Kirche aktiv. Warst du das vorher auch schon und warst du auch im Sport ehrenamtlich aktiv? Hast du eine Rolle übernommen?
Genau. Ich habe sehr früh angefangen, mich im Sport zu engagieren und ich habe bin nicht zur Bundeswehr gegangen, sondern habe 10 Jahre beim Malteser Hilfsdienst gearbeitet und in jeder Funktion, ob das beruflich oder in meiner Privatzeit war, habe ich versucht, nicht nur im Strom mitzuschwimmen, sondern immer selbst zu gestalten. Also ich habe mir immer auch ein bisschen Verantwortung aufgebürdet, war dann im Sportverein, im ersten Jugendsportverein, ich habe es schon gesagt, ein Verein, der sich so nannte, weil stimmberechtigt nur Mitglieder zwischen 18 und 27 Jahren waren, habe dort im Vorstand gesessen und war Vereinsjugendleiter, habe viele Fahrten mit organisiert. Interessanterweise habe ich dann meine Frau kennengelernt, die Vizepräsidentin der Hannoverschen Sportjugend war zu der Zeit und engagierte Handballerin und habe dann dem Beruf tatsächlich die Oberhand gegeben, habe aber gewusst, wenn ich irgendwann wieder ein bisschen kürzer treten kann, möchte ich gerne wieder ins Ehrenamt gehen. Das ist jetzt ein bisschen was fürs Phrasenschwein, aber etwas der Gesellschaft zurückzugeben, die mir so viel gegeben hat, ist mir schon auch wichtig. Und deswegen habe ich mich vor einem Jahr im Juni 2024 in den Vorstand der Marktkirchengemeinde berufen lassen. Das ist natürlich dadurch, dass mein Vater dort 18 Jahre Staatssuperintendent gewirkt hat, ein bisschen ein Bogenschluss. Mein Vater ist jetzt fast 10 Jahre tot und ich bin jetzt dort tätig. Das ist mir sehr wichtig. Und mir ist es eigentlich auch egal, wo man sich engagiert, ob im Sportverein oder in der Freiwilligen Feuerwehr oder in der Kirche nebenan. Aber man muss sich irgendwo engagieren.
Und mit deinen Worten, warum sollte man sich ehrenamtlich engagieren?
Weil ich finde, dass wir eine Gesellschaft nur dann bilden können, wenn wir uns auch einbringen, ohne dabei auf unser Geld zu achten. Ehrenamt heißt ja, dass ich eigentlich etwas mitbringe. Wenn ich nichts bekomme, bringe ich immer etwas mit. Ich gebe sozusagen etwas. Ich gebe etwas von mir und ich gebe auch etwas von meinem Reichtum ab. Denn wenn ich dahin fahre, verbrauche ich ja mein Benzin. Und es ist wichtig, dass ich mich engagiere, damit ich als einer der Starken etwas für die Schwächeren tun kann. Das erlebe ich jetzt in der Marktkirche gerade sehr. Es kommen zum Gottesdienst oft Menschen, die verzweifelt sind. Und ich als Kirchenvorstand stehe vorne, begrüße sie, sehe auch manchmal die Not, setze mich dann dazu, sage, kann ich irgendetwas für sie tun, ein Glas Wasser oder ein kleines Gespräch. Und ich bin in einer privilegierten Situation. Mir geht das finanziell gut. Mir geht es hoffentlich, denke ich, jedenfalls gesundheitlich gut. Und ich finde das wichtig, dass wir uns alle miteinander irgendwo engagieren. Und mir ist es egal, ob es um Kinder, Tiere, Kirche oder Sport geht. Aber ich finde es halt wichtig, selber etwas zu dieser Gesellschaft beizutragen.
Und empfindest du es nicht auch so, dass du sagst, dass man etwas der Gesellschaft gibt, dass man nicht sogar auch, wenn man sich ehrenamtlich engagiert, etwas zurückbekommt? Also dass man halt irgendwie auch etwas gewinnt? Das ist jetzt nicht etwas, was man fokussiert und was man irgendwie als intrinsische Motivation irgendwie mitbringt. Aber es ist eigentlich schon so, dass man das in mehrfacher Hinsicht eigentlich wieder zurückbekommt. Die Leute, die sich ehrenamtlich engagieren, haben meist genau diesen Effekt, dass sie auch im Nachhinein sogar dankbar dafür sind, für die Momente, die sie erleben durften, in einem Ehrenamt gelebt zu haben.
Was bleibt denn, wenn ich mit 88 Jahren vielleicht auf dem Sterbebett liege? Bleibt dann, dass ich Oberregierungsrat war? Oder bleibt vielleicht doch, dass ich Menschen berührt habe, dass ich Menschen geholfen habe, dass mich Menschen gemocht haben, dass ich mich eingebracht habe. Ich denke, am Ende ist das, was zählt. Und das erreiche ich tatsächlich meist nicht damit, dass ich mich in meiner Karriere hochkämpfe, sondern dass ich mich engagiere. Ich kann mich auch im Beruf engagieren, aber wenn ich mich im Beruf engagiert habe und irgendwann in den Ruhestand gehe, ist ja mein Leben nicht vorbei. Und vielleicht ist dann doch die Zeit, sich zu engagieren. Ich habe es sogar ein bisschen anders gemacht. Ich habe es erst vor der beruflichen Karriere gemacht. Während der Karriere habe ich das ruhen lassen, weil ich es auch zeitlich nicht geschafft hätte. Und jetzt habe ich aber sofort wieder die Chance ergriffen, mich ehrenamtlich zu engagieren und werde das hoffentlich noch sehr lange weitermachen.
Ja, danke dafür. Wenn du jetzt zurückblickst, bist du vielleicht glücklich und auch stolz, etwas bewegt zu haben?
Ich hoffe jedenfalls. Also mein Abschied bei der Sportgala war schon großartig. 1200 Leute im Theater im EGI sind aufgestanden, praktisch die ganze Stadtgesellschaft, und haben sich bei mir für 20 Jahre bedankt. Noch schöner war allerdings mein Abschied von der prominenten Runde. Ich habe mir überlegt, wie ende ich denn mit dieser Serie, die ja nun aus der Zeitung verschwindet und aufhört, und wollte dann eigentlich die Leser aufrufen, wir treffen uns am Tag X am Maschsee und laufen gemeinsam einmal um den Maschsee, ihr seid dann meine Prominenten. Dann kam aber Steffi Eiche, die Marathonchefin, hat gesagt, du hast so viel für den Sport und für das Laufen in der Stadt gemacht, wir wollen dir diese Runde schenken. Gib uns bitte die Adressen aller 138 Mitläufer. Wir wollen mal sehen, was wir machen. Und dann waren tatsächlich an einem Dienstagvormittag um 11.42 Uhr dieser Menschen gekommen, um mit mir noch einmal 6 Kilometer zu laufen. Jetzt muss ich aufpassen, dann zu weinen. Und sogar der Vorstandsvorsitz von der Tours auf Frankfurt extra nur mit dem Zug gekommen, um eine Stunde mit mir zu laufen und wieder wegzufahren, weil sie gesagt haben, was ich auch für den Sport in dieser Stadt geschaffen habe, auch dadurch, dass ich Menschen über 15 Jahre durch so eine Kolumne gezeigt habe, ja, Laufen macht Spaß, Sport macht Spaß, integriert es in den Alltag, das wäre so toll gewesen, dass sie mir davon nochmal Danke sagen wollten. Das hat mich sehr berührt.
Ich wäre gerne diese Runde mit dir gelaufen. Ich habe dich im Vorhinein gefragt, ob wir vielleicht die Sportschuhe nochmal schnüren könnten und gemeinsam deine Runde laufen. Da hast du bisher noch Nein gesagt. Ich hoffe, dass vielleicht sich noch, dass dein Kopf sich nochmal ein bisschen bewegt und dass wir nochmal eine Runde laufen könnten. Ich würde mich sehr freuen. Welche Ziele und Wünsche hast du für die Zukunft? Beruflich sind es jetzt noch 3 Jahre, wobei ich ja weiß von dir, dass du wirklich ein sehr starker Unruheherd bist und dieses Jahr alleine ja auch viel moderierst. Das machst du ja sehr gerne auch und das machst du ja auch gut. Ich meine, deswegen wirst du ja auch immer wieder eingeladen. Und ich kann mich noch an eine Veranstaltung erinnern, die zwar sportlich war, aber auch politisch. Wir haben im Sport politische Runde gehabt in Gümmer und war sehr dankbar, dass wir dich damals da hatten, weil das ja auch manchmal ein bisschen prekär ist in diesen Situationen. Aber du bist einfach so gestanden und machst das so straight und so charmant, dass es am Ende für alle passt. Und ja, und deswegen, was ist dein Wunsch für die Zukunft? Wie wird das aussehen?
Mein Wunsch ist, dass ich nicht untätig werde. Ich könnte mir nicht vorstellen, zu Hause zu sitzen und Sudoku-Rätsel zu lösen, sondern dass ich weiter aktiv bleiben darf. Ob es Moderationen sind, die im beruflichen Teil ablaufen, also wo ich engagiert werde, oder ob es eben Charity-Geschichten sind, das ist mir eigentlich relativ egal. Ich habe tatsächlich dieses Jahr noch 52 Buchungen, auch große Messen. Das mache ich sehr gerne. Mein Steckenpferd bleibt natürlich die Sportmoderation. Wer selber Marathon gelaufen ist und die 20.000, 30.000 Läufer beim Hannover Marathon auf die Strecke schicken darf, für den ist das natürlich ein inneres Jubelfest. Ich möchte mich weiter engagieren. Ich hoffe, dass ich die Kraft dazu habe. Aber natürlich möchte ich auch mal erleben, was Langeweile ist. Ich habe es jetzt 5 Monate ausprobiert, das zu erfahren. Ich habe es noch nicht geschafft. Es war noch immer zu viel los. Aber ich könnte mir vorstellen, auch einfach mal in Ricklingen zu sitzen, 2 Stunden und die Birke anzuschauen von der Terrasse aus. Vielleicht gelingt mir das. Allerdings, meine Ziehtochter hat gerade Zwillinge bekommen vor 6 Wochen. Da stehen schon die nächsten Aufgaben vor der Tür. Also so ganz im Ruhestand werde ich nicht landen. Aber das Wort finde ich sowieso ganz furchtbar. Ich möchte gerne in vielerlei Hinsicht engagiert bleiben und etwas für die Gesellschaft tun dürfen.
Um abzuschließen, was möchtest du denn vielleicht den HörerInnen und vielen Ehrenamtlichen in den Vereinen nochmal auf den Weg geben persönlich?
Also ich finde nach wie vor, dass wir keine gute Dankeskultur haben und das ist mir ganz wichtig. Das war mir auch tatsächlich in meiner Abschiedsrede bei der Sportgala das Allerwichtigste, dass ich noch einmal den Ehrenamtlichen vor Ort gesagt habe, dass wir diese Sportgala für sie machen, dass wir uns bedanken wollen, dass wir das großartig finden, dass sie unbedingt weitermachen wollen sollen. Denn wenn wir sie nicht hätten, dann wäre der Sport nicht nur ärmer, sondern es gäbe ihn in vielen Strukturen nicht. Und mir ist ganz wichtig auch nochmal zu sagen, dass ich es großartig finde, dass sich Menschen in der Schiedsrichterei engagieren. Ich lese immer und immer wieder, dass die Gewalt auf den Sportplätzen zunimmt. Das finde ich furchtbar und widerlich, ist aber letztendlich ein Ausdruck der Zeit, in der wir gerade leben. Man liest ja wirklich fast jeden Tag von Amokfahrten, Messerstechereien und dergleichen. Dass das jetzt auch sich auf den Sportplätzen widerspiegelt, ist keine Überraschung. Und ich möchte wirklich nochmal sensibilisieren dafür, dass alle Menschen, die sich im Sport engagieren, gerade auch die Schiedsrichter, es freiwillig und ehrenamtlich machen und nicht nur geschützt gehören, sondern auch bedankt gehören. Also einfach mal hinzugehen zu sagen, hast einen klasse Job heute gemacht, das fände ich wunderbar. Und das möchte ich eigentlich auch jedem ehrenamtlichen Sportverein jeden Tag zurufen. Ihr macht das klasse.
Ich sage danke an Christoph Danowski. Vielen, vielen Dank, dass wir so ein bisschen ja, den Christoph hinter den Kulissen kennenlernen durften. Ich hoffe, dass du, ich wiederhole mich da, steht der Tropfen höhlt den Stein, habe ich gelernt, dass du dich da auch nochmal so ein bisschen bewegst und wir tatsächlich nochmal so eine kleine Runde laufen. Meinetwegen auch Nordic Walking, das machst du ja auch. Ansonsten freue ich mich über jede Begegnung, die wir in Zukunft haben werden und sage danke für dein Engagement im Sport.
Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank.
Danke, tschüss. Ja, dann sage ich danke fürs Zuhören. Mein Name ist Philipp Seidel und wenn Sie Anregungen und Ideen für unseren Podcast haben, dann schreiben Sie mir gerne an seidel@rsb-hannover.de. Das war On Air, das Podcast-Format des RSB. Hören Sie gern auch beim nächsten Mal wieder rein, denn dann gibt's wieder Infos und Aktuelles aus dem Haus des Sports für dich und deinen Verein.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Revolution.